Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechts gelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast des Jung-Europa-Verlags. Heute erneut mit meinem Kollegen Volker Zierke. Hallo Volker.
Hallo Philipp.
Und meiner Person Philipp Stein. Nach einer, ja, doch recht stattlichen Pause von rund 3 Wochen sind wir nun zurück auf Sendung, um mit Ihnen, um mit euch, möchte ich eigentlich sagen, um mit euch mal wieder ein Buch zu besprechen. Wir hatten ja in den letzten Wochen und Monaten auch viel anderes dazwischen, will ich sagen. Nicht zuletzt aus dem Filmbereich. Und heute wollen wir mal wieder über ein Buch sprechen. Und zwar über ein Buch, lieber Volker, das du im vergangenen Jahr schon zur Lektüre vorgeschlagen hast. Der eine oder andere wird sich erinnern, dass wir im Dezember des letzten Jahres das Buch Planet Magnon besprochen hatten. Ein Roman, den ich im letzten Jahr zur Lektüre vorgeschlagen hatte. Du hast das Buch vorgeschlagen, das wir heute besprechen werden. Der Untergang der Stadt Passau von Karl, ja, sagt man, Ameri.
Würde ich sagen, ja.
Karl Ameri. Und wir hatten ja auch die Zuschauer, beziehungsweise eher die Zuhörer gefragt, auch Bücher vorzuschlagen. Das Ganze müssen wir uns nochmal vornehmen, was da so rumkam. Die meisten haben leider Gottes die Aufgabe nicht verstanden.
Ja.
Nämlich, dass man einen Roman vorschlagen sollte und ja, kein Sachbuch. Wie auch immer, es ist endlich soweit, dass wir das doch recht, man darf sagen, kurzweilige Buch, Der Untergang der Stadt Passau, heute besprechen werden. Und ich weiß gar nicht, womit wir beginnen wollen. Wir haben uns heute vorher gar nicht groß besprochen, lieber Volker.
Ja.
Vielleicht mit so ein paar Rahmendaten zum ganzen Jahr?
Ich kann vielleicht mal damit beginnen, wie ich darauf gekommen bin,
ja,
auf dieses Buch, das ich schon vor rund 10 Jahren mal gelesen hatte. Und jetzt in Vorbereitung auf den Podcast vor einem Monat oder so nochmal. Mhm. Das ist tatsächlich sehr, sehr abseitig, würde ich sagen, keine Mainstream-Literatur, auch wenn Karl Ameri tatsächlich einen Wikipedia-Artikel hat.
Ja.
Der Untergang der Stadt Passau ist ein Titel auf einem Album der sehr guten Metal-Band Atlantic Codex.
Da hast du doch immer ein Label an.
Genau,
ein Niggi.
Und darüber bin ich erst darauf gekommen. Offensichtlich sind die Songschreiber, beziehungsweise der sehr geschätzte Manuel Trummer der Band Atlantic Codex Fans dieses Autoren. Mhm. Der Titel selber ist, glaube ich, ohne Text und auch ohne besonderen Bezug, sage ich mal. Aber dadurch bin ich eben auf dieses Buch gestoßen. Karl Ameri, wir hatten schon gerätselt, ist ein deutscher,
ja,
Autor,
ja,
heißt eigentlich Christian Meyer. Und er hat einfach die Buchstaben seines Nachnamens umgestellt, dass es anders klingt. Er ist in Kriegsgefangenschaft in den USA gelandet. Er ist also in den 20er Jahren in der Gegend um Passau geboren worden oder in Passau selber. Ist
1922, also, ne, glaube ich.
Ist ja, seines Zeichens also Niederbayer.
Mhm.
Und 1943 in Kriegsgefangenschaft geraten, in Afrika. Und später dann eben den Weg zur Literatur gefunden, hat in der Gruppe 47 mitgewirkt, die vielleicht durch Günter Grass sehr bekannt sein könnte. Mhm. Also auch nichts, worauf man jetzt sonderlich Wert legen sollte. War Gründungsmitglied oder frühes Mitglied der Grünen.
Das ist ja wichtig für das Buch, kann man, glaube ich, sagen.
Genau, ja, und steht da auch für einen Zweig, der in der heutigen Grünen keine Relevanz mehr hat, nämlich so eine Art katholische Grüne, kann man sagen. Also das ist ja auch ein Thema vom Buch, wie wir es noch rausfinden werden, der Katholizismus. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche, was über den Karl Ameri zu sagen gibt, denke ich. Dieses katholische, katholizistische Thema, darüber werden wir sprechen müssen, aber natürlich auch über Passau, das sozusagen seine Heimatstadt in diesem Buch verewigt hat.
Ja.
Zum Guten oder zum Schlechten, weil, wie gesagt, das Buch heißt ja Der Untergang der Stadt Passau, also seine Heimatstadt ist in diesem Buch untergegangen, wie übrigens auch 90% der Rest der Welt.
Wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ich hatte mir noch ein, zwei, als Verleger sozusagen, als Verlegerposition ein paar Details zum Buch notiert, denn ich habe das Buch auf Booklooker, glaube ich, gekauft oder ZVAB. Ja. Leider gehört, glaube ich, ZVAB auch zu Amazon.
Aha.
Wer jetzt vielleicht, das Buch gibt es erstmal vorab nicht bei Jung Europa im Netzladen. Das liegt auch unter anderem daran, dass das antiquarisch für, ich glaube, 1,20 Euro zu haben ist. Mhm. Und da kam ich erstmal darauf, über das Buch sprechen zu wollen, also hinsichtlich der verschiedenen Versionen und so weiter. Also das Buch ist ja 1975 erschienen, das kann man, glaube ich, noch hinzufügen, als der erste Druck sozusagen. Und in den verschiedenen Versionen, die ich mal jetzt so durchgeklickt habe, hat es zwischen 128 und 164 Seiten. Es gibt auch Ausgaben, die haben mehr, die haben weniger. Ist also ein Buch, was man, glaube ich, das darf man so sagen, an einem engagierten Nachmittag durchaus gut durchlesen kann, wenn man das denn möchte. Das macht es jetzt nicht schlecht. Wir haben ja auch im Jung Europa Verlag etliche kurze Werke.
Ja.
Und es gibt mindestens, ich habe es jetzt nicht gezählt, aber ich habe mal so ganz grob geschaut, mindestens 8 Auflagen.
So. Also,
und da sind einige erschienen bei Heine, nicht gerade ein kleiner Verlag.
Ja.
Und die aktuellste ist in Regenstauf erschienen, 2015 sogar. So, also 2015 scheint die letzte, wie soll man sagen, Neuausgabe erschienen zu sein. Das heißt, seit 1975, das ist ganz stattlich. Das sind ein paar Jahre, die das Buch sozusagen dann auf dem Buckel hat und auch immer wieder verlegt wurde. Das heißt, es muss auf Deutsch gesagt doch immer wieder irgendwie Käufer dafür gegeben haben, sonst würde ein Verlag das nicht tun.
Ja, ich habe auch gelesen, dass es 2021 ein Hörspiel dazu gab
im Bayerischen Rundfunk. Das hätte ich jetzt auch gesagt.
Aber ich habe es nicht gefunden.
Ich habe es auch gefunden auf der Internetseite, aber es lässt sich nicht mehr abspielen. Eingestellt wurde es dort 2022, also die Sendung, die ich im Bayerischen Rundfunk gefunden habe, beziehungsweise Bayern 2 war das. Mhm. Wer also jetzt vielleicht schlauer ist als wir und mehr Zeit investieren möchte und das vielleicht noch irgendwo findet, der mag gerne in die Kommentare schreiben. 2022 war nämlich auch 100 Jahre Amerie, also 100. Geburtstag theoretisch. Und rund um diesen Geburtstag habe ich den ein oder anderen Internetbeitrag auch zu ihm gefunden. Das heißt, er hat zum 100-Jährigen zumindest in den bayerischen Medien ein kleines Revival erfahren, könnte man vielleicht vorsichtig sagen. Und vielleicht noch ganz interessant, wer nach diesem Podcast Interesse hat, das Buch zu kaufen, und ich denke, das wird der Fall sein. Ich hatte die Erstauflage gekauft, tatsächlich. Und ich habe jetzt nur gelesen in verschiedenen Kommentaren, dass es wohl in den späteren Versionen Änderungen gibt. Ob das stimmt, was das für Änderungen sind, ich glaube, gelesen zu haben, dass das Angleichungen an der Sprache sind. Mhm. Die Sprache müssen wir ja auch noch sprechen, Stichwort Dialekt, beziehungsweise bäuerliche Sprache und so weiter. Kann man, glaube ich, empfehlen, vielleicht eine frühe Version zu kaufen. Die gibt es auch, wie gesagt, für 1,20 Euro dort. Die von Heine ist, glaube ich, von 1983. Mhm. Also irgendwie sowas zugreifen, das gibt es, wie gesagt, im Bereich bis 5, 6, 7 Euro wird man da fündig. Das vielleicht noch so, ja, wie gesagt, als Verleger, sage ich mal blöd, zum Rahmen des Buches. Über den Erfolg kann man, glaube ich, wenig sagen. Ich habe jetzt nichts dazu gefunden, also irgendwelche Auflagenzahlen im Sinne von Verkäufen. Aber man darf, glaube ich, sagen, bei 8 Auflagen, mindestens 8 Auflagen, ist das ein Buch, was eine gute Verbreitung erreicht hat. Hatte auch bei Amazon, glaube ich, über 300 Bewertungen, Kommentare. Ja. Also ein Buch, was vorher an mir völlig vorbeigegangen ist, was aber anscheinend sich gut verkauft hat. Darf man vielleicht noch vorweg sagen. Ist kein Outsider-Ding eigentlich.
Ja, weiß ich nicht. Also, bisschen schwierig. Also ich bin auch überrascht. Da findet man ja auch relativ viele Artikel rund um dieses Jubiläumsdatum in der Süddeutschen und so, die das und den Autor würdigt. Hatte aber immer das Gefühl, das wäre so ein Nischending, aber vielleicht halt auch wegen diesem Heavy-Metal-Bezug, worüber ich es kennengelernt hatte. Mhm. Und wir werden darüber ja noch sprechen, ob da ein Norddeutscher sehr viel Freude damit haben wird, den niederbayerischen Dialekt nachzuempfinden. Aber
ja, du hattest angefangen, ins Buch einzuführen, ne? Mal so die Rahmendaten ein bisschen zu referieren. Vielleicht willst du da weitermachen. Ich habe dann auch noch vielleicht die ein oder andere Ergänzung, die ich mir notiert habe.
Genau, also das heißt, der Untergang der Stadt Passau. Die Stadt Passau ist am Anfang des Buches bereits untergegangen in einer Apokalypse. Ich glaube, es wird nicht genau ausgeführt, was das für eine Apokalypse genau war. Ich glaube,
eine Krankheit.
Eine Art Seuche, genau.
Epidemie, ja.
Kann man sagen, in der ohne weitere Erklärung eben ein Großteil der Bevölkerung tot umgekippt ist und andere überlebt haben, aus nicht nachvollziehbaren Gründen, aber es ist so. Und im Prinzip geht es in diesem Buch darum, wie sich diese Gesellschaften neu organisieren. Es gibt eben verschiedene Gruppen, die im Laufe des Buches aufgedeckt werden, wovon die wichtigste oder im Buch behandelt, am meisten behandelte diese Rossmer sind, was eben so eine Art, wie sagt man da, Verkauderwelschisierung des Wortes Rosenheim ist, wo diese Gruppe eben herstammt, die so eine Art vorbronzezeitliches Leben führen als anfangs eben als Viehhirten, als Reitervolk im bayerischen Voralpenland dort umherreiten und sich letztendlich dann irgendwann niederlassen wollen, um dann den Ackerbau wieder zu erfinden. Und auf der anderen Seite hast du eben die Überlebenden der Stadt Passau rund um einen eher komischen Typen, der sich so ein bisschen als so, wie sagt man da, Konfetti-General stilisiert.
Der Chef. Wie spricht man das aus, Volker, richtig? Ich weiß es nicht.
Oh, so Chef, oder?
Ich habe das mit SCH gefunden.
Ja.
Chef, ja. Keine Ahnung. Ich dachte, das wäre auch so eine bayerische Redensart.
Sagt man als Chef halt, ne? Oh. Der eben über die Überreste von Passau regiert. Wer Passau kennt, weiß, dass es ja an einem Zusammenfluss zweier Flüsse
liegt.
Und so eine Art kleine Festung gibt. Und an dieser Festung hat sich eben auch wieder dieses Volk eingefunden und die wählen einen ganz anderen Ansatz, nämlich erstmal nicht zurück zur bronzezeitlichen Ackerwirtschaft oder sowas, sondern die benutzen die Überreste der Zivilisation vorerst, solange es noch geht. Also sie haben dort es geschafft, eine Art Wasserkraftwerk wieder in Stand zu setzen, mit der sie eben Strom erzeugen. Und das ist natürlich, obwohl die meisten sich noch an die Zeit vor der Epidemie erinnern können, doch wieder was ganz Wundersames, wenn dann eben die Lichter leuchten in der Nacht, weil sonst ist in der Nacht sehr, sehr dunkel und Musik abgespielt wird und lauter solche Sachen. Die haben natürlich dann auch Fahrzeuge und Sturmgewehre und sowas in ihrem Arsenal. Und für alle anderen außerhalb dieser Stadt wirkt das natürlich sehr, sehr futuristisch an. Und da gibt es eben dann so einen kleinen Konflikt, weil einer der Abgesandten dieser Rossmer sich mit dem Chef trifft und dabei eben so ein bisschen rauskommt, was die einen von dem anderen halten. Und da treffen eben nicht nur zwei unterschiedliche Haltungen zur Technik aufeinander, sondern auch so Art, wie kann man sagen, Lebensentwürfe. Und das ist eigentlich auch schon die ganze Geschichte. Also es ist vielleicht, wir werden ja auch über den Vergleich noch öfter sprechen, zum Buch, das im Jungen Europa Verlag erschienen ist, mit dem Oblomov. Ich möchte den ganzen Titel nicht ausführen, weil ich nicht aussprechen kann. Wo eher dieses Setting das Interessante ist und nicht die Geschichte selber. Die Geschichte selber ist ein bisschen
hölzern.
Ja, es ist halt, der geht halt dahin und quatscht mit dem und dann gibt es so einen Konflikt und das war's.
Ja, das ist ja in dem Buch ja relativ interessant. Also das ist ja nun auch kein Feuerwerk der Ereignisse, sondern es geht ja hier auch sehr stark um die sozialen Beziehungen, um die Gemeinschaft und sowas. Also wer sich jetzt sozusagen wie so eine Art spannenden Kriminalroman erwartet, wo, was weiß ich, sonst was passiert und verschiedenste Stränge und irgendwas gelöst wird und so, das ist nicht so. Also ich meine, es ist schon so eine Art Porträt dessen, was nach so einer Katastrophe passieren könnte. Niedergang der Zivilisation soll sicherlich auch die Verletzbarkeit der Zivilisation, die Flüchtigkeit irgendwie zeigen. Ich habe da noch ein, zwei Hinweise ausnahmsweise notiert, kurz vor der Sendung noch, damit man sich mal eine Dimension davon machen kann. Du hast es schon gesagt, es geht um eine Epidemie, die spielt, glaube ich, im Jahr 1983 oder 88, ich will jetzt nicht lügen, ich habe es mir nicht notiert, aber auf jeden Fall in den 80er Jahren, hier steht es 81, Werdegang der Stadt Passau seit der Epidemie 1981, genau, das hatte ich mir notiert, also 81. Und ein Großteil der Handlung spielt ja im Jahr, glaube ich, 2013. Und beginnen tut das Buch ja im Jahr 2112. Also du hast, glaube ich, mehrere Zeitebenen sozusagen.
Genau, du hast immer so einen Rückblick von jemandem, der dann über diese Ereignisse schreibt.
Richtig. Und Genau, und im Grunde genommen haben wir ja hier eine ziemlich lange Zeitspanne, also 81 bis 2112, das sind ein paar Jährchen. Und überlebt haben in Europa, das hatte ich mir noch notiert, das ist tatsächlich eine Notiz aus Wikipedia, muss ich gestehen, sind 50.000 Menschen in Europa, die da überlebt haben. Also nur um sich mal diese, um mal diese Vergleiche sozusagen anzuführen, da muss eigentlich ein Großteil der Menschen rund um Passau leben. Also im Grunde genommen, so von der Logik her, muss der Großteil der Menschen überlebt haben in Bayern. Das ist ein bayerischer Lokalroman schon fast, könnte man eigentlich sagen. Und ja, du hast eigentlich das aus meiner Sicht Relevante zur Handlung irgendwie schon gesagt. Ich habe jetzt noch notiert, Entwicklung unterschiedlicher Parteien. Ne? Ja. Also Gruppierung, ich weiß nicht, ob man es gleich Gangs oder Clans sind es ja eigentlich nicht. Die sich sozusagen, also wo sich das Thema ist, Instandhaltung, Plünderung, Macht, Überlebenswille, das wären so Verschlagwortungen, die man vielleicht wählen könnte. Und ich war mir erst ein bisschen skeptisch, also ich war erst ein bisschen skeptisch, ob mir das Setting gefällt, weil dieses dystopische Nach-Katastrophen-Setting, ja, ich will nicht sagen, es ist ein bisschen ausgelutscht. Das Buch ist ja relativ alt, ist von 75. Es geht also den Beispielen, die ich gleich nennen werde, voraus. Man mag mich dafür strafen, dass ich jetzt so relativ moderne Beispiele für diese Szenarien gewählt habe, aber ne, Kind der 90er sozusagen. Also mir sind da gleich so ein paar Sachen eingefallen, die ich jetzt notiert habe. Ich habe mir jetzt nur die Jahreszahl nochmal rausgezogen. Book of Eli, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, mit Denzel Washington und Mila Kunis von 2010. Das ist auch so ein, ja, man muss sagen, fast biblisches Überlebensszenario. Dann haben wir natürlich Outbreak, auch ein interessanter Film von 1995. Da geht es tatsächlich auch um eine Seuche. Das ist ein Film, der ist mir sofort eingefallen, weil den hat mein Onkel sich früher mal reingezogen. Und ich war natürlich ganz froh, dass ich den als Kind dann irgendwie mitgucken durfte. Dann natürlich die geniale Spieleserie Fallout.
Ich dachte, du sagst das Mad Max, aber
Mad Max ist auch, könnte man auch notieren, aber Fallout zum Beispiel ist auch so ein klassisches Beispiel. Gerade die ersten zwei Fallout-Spiele, da geht es ja auch um praktisch diese Gesellschaft nach dem Zusammenbruch, wo du und lustiger Zufall, wir nehmen heute auf am, was ist heute, der 10.?
Ja.
Ja, und heute Nacht startet die Amazon Prime-Serie.
Ah.
Fallout. Ich habe mich 0,0 dazu belesen. Ich habe nur eben, als ich die Jahreszahl rausgezogen habe von den Sachen gesehen, dass heute Nacht die Fallout-Serie startet. Vielleicht ein ganz netter Zufall. Können wir vielleicht auch drüber sprechen. Und dann ist mir noch eingefallen Wasteland. Das ist auch ein ähnliches Spiel wie Fallout von 1988. Will nur sagen, es gibt dieses Setting, es ist irgendetwas passiert. Meistens ist es in bestimmten Zeiten war es immer der Atomkrieg, irgendeine Atombombe ist explodiert oder eine ganz besondere Waffe oder natürlich irgendeine Art von Epidemie. Wir wissen ja in dem Buch hier nicht, was es für eine Art von Seuche war.
So funktionieren die Zombie-Filme im Prinzip auch.
Im Grunde genommen funktionieren die Zombie-Filme auch so. Du könntest auch, die Herrschaft des Feuers ist auch so ein Film, beispielsweise, wo dann Drachen da irgendwie auftauchen und so. Es geht aber immer in diesen Filmen ja weniger um die Katastrophe selbst, als um das menschliche Zusammenleben danach und natürlich immer um die Frage der Technik, der Macht, des Machtmissbrauchs. Du hast es ja auch eben gesagt, die Passauer haben ja so eine Art Feudalherrschaft, städtische Feudalherrschaft unter dem Chef, der so eine Art Bürgermeister irgendwie ist.
Ja, oder so, König, ja.
Ja, oder König. Und du hast dann diese Naturalwirtschaft dieser Rosenheimer im Grunde genommen. Also dieses, ja, du hast jetzt gesagt, bronzezeitlich, man würde vermutlich auch ans Mittelalter denken. Das ist auch so, was ich in so Rezensionen gefunden habe. Sprich, dieses Grundsetting, ich finde das eigentlich immer ziemlich gut. Also weil ich finde diese Filme, also eigentlich, wenn man es wirklich runterbricht, sind diese Sachen immer schrecklich, weil die sich eigentlich alle gleichen.
Ja.
Im Grunde genommen gleichen die sich alle. Aber trotzdem gucke ich es mir gerne an und lese es eigentlich auch immer gerne, weil irgendwie, mir gefällt es einfach irgendwie. Also ich mag dieses Grundsetting, auch wenn man jetzt darüber streiten kann, wie groß der Neuigkeitswert dieser Filme und Bücher dann immer ist. Ja. Nur was ich mir eben notiert habe, und dann bin ich auch zu Ende, was bei dem Buch besonders ist, was du bei den ganzen anderen Sachen nicht hast, ist der ökologische Aspekt.
Ja.
Also dass Amerie das ja schreibt, das nehme ich zumindest an, wenn man auch sieht, Gründungsmitglied der Grünen, um diese Naturkatastrophe, sozusagen, also um die Vernichtung der Natur auch hinzuweisen, gewissermaßen. Und diese anderen Geschichten nicht. Also da steht nicht im Vordergrund, dass die Natur stirbt oder solche Dinge, sondern das hat meistens so diesen soziologischen Aspekt.
Ja.
Hauptsächlich. Und deswegen fand ich das, um es mal kurz vorwegzunehmen, fand ich das sehr spannend, trotz des dystopischen, eher langweiligen Settings, also wenig kreativen Settings, dass wir sozusagen hier mit einem Buch zu tun haben, wo es auch explizit ums Ökologische geht. Und nochmal 1975. Der ein oder andere, der belesener ist, wird jetzt sagen, ach, sowas gab es ja auch schon bei den alten Griechen oder so, keine Ahnung. Aber die Beispiele, die ich genannt habe, sind alle neuer.
Ja, na? Als nicht Angehöriger eines Völkchen, das ihr Weltbild auf Statistiken fußt, bin ich ja immer daran interessiert, welche Stimmung sowas ausstrahlt. Und da finde ich das eben besonders. Zum Beispiel, ich bin natürlich so gesehen ein junger Mensch, denn ich habe Fallout 1 und 2 nicht gespielt. Grüße an Roland an der Stelle. Ich kenne nur die Trailer zu Fallout 3. Ich habe selber nie gespielt, was mich nicht interessiert. Und Fallout 3 stellt ja zum Beispiel sehr, sehr auf dieses amerikanische 50er-Jahre-Setting ab. Also da gibt es dann eben diesen Trailer mit dieser 50er-Jahre-Boyband, ich kenne den Namen nicht mehr, I Don't Want to Set the World on Fire, das im Hintergrund spielt, und dann siehst du eben diese dystopische Welt, die, wo gerade der Nuklearkrieg zu Ende gegangen ist. Und das ist sozusagen der Vibe von Fallout, ich glaube wahrscheinlich auch von Fallout 1 und 2, spielt Amerika, der Krieg ist, der atomare Krieg ist zu Ende gegangen und alle kriechen wieder aus ihren Löchern raus und schlagen sich natürlich selber wieder die Köpfe ein. Und das ist sozusagen diese Fallout-Geschichte aus bayerischer Perspektive, weil es nicht auf diesen 50er-Jahre Rockabilly-Ding so ein bisschen abstellt, sondern eben auf dieses sehr reaktionäre, bayerisch-christliche, das dann immer wieder zum Vorschein kommt. Das ist ja auch ganz interessant, dass die ganz äußerste Rahmenhandlung von so einem Art Erzbischof verlesen wird, der wo dann ersichtlich wird, dass die innere Handlung dann sozusagen wieder zum eigenen Mythos geworden ist und als Vorlage eben für eigene religiöse Texte meinetwegen oder eine Art von religiöser Geschichtsschreibung, wie das ja früher im Mittelalter auch gang und gäbe war. Und das fand ich eigentlich ganz witzig, zusammen eben mit diesem Lokal-Esprit. Also ich war, glaube ich, noch nie in Passau, aber man kann das so ein bisschen nachfühlen, wenn man wahrscheinlich die Stadt gut kennt. Und natürlich, dass die Hälfte der Leute halt so leichtes Bayerisch spricht.
Ja, das ist interessant, dass du das ansprichst. Das habe ich mir nämlich gar nicht notiert. Das ist aber ein guter Punkt. Du hast recht. Diese ganzen Sachen, auch beispielsweise fällt mir jetzt auf, Book of Eli, der Film beispielsweise, die haben alle so eine Western-Romantik.
Ja.
Also das 50er Jahre sagst du jetzt, aber im Grunde genommen wirkt das alles so ein bisschen so Saloon-mäßig. Da gibt es dann immer die Händler, die haben dann ihre Kneipe, da gibt es dann irgendwie noch selbstgebrannten Alkohol und da treffen sich dann die bösen Schergen und es gibt Nutten, es gibt immer Nutten, selbstverständlich. Und irgendwie kommt es dann zu einer Schießerei und es taucht irgendein Held auf. Und also es ist immer so Wildwestern-mäßig. Mag auch, wie gesagt, daran liegen, dass das fast alles, diese Krisenszenario oder Apokalypse-Szenarien, fast alles aus den USA kommt. Zumindest das, was ich jetzt genannt habe. Sowohl die Spiele als auch die Filme sind so. Und wenn es nicht USA ist, dann ist es so dieser Anglo-Geist, diese Anglo-Geschichte, die da irgendwie mit reinspielt, ist ja auch klar. Und schön, dass dann ein deutscher Autor, auch wenn er sich peinlicherweise irgendwie einen anderen Namen gibt, dann doch auch so ein Lokalsetting reinbringt. Ich musste da auch kurz zumindest an dein Buch Ins Blaue denken.
Ja.
Du hast dich ja auch sehr bewusst, und wenn wir mal kurz auch auf das Thema Sprache und Stil kommen wollen, du hast dich ja auch sehr bewusst dafür entschieden, nicht nur ein Lokalthema zu wählen, auch wenn Ins Blaue sicherlich mehr ist, als hatte ich auch kürzlich geschrieben, als ein Heimatroman.
Ja.
Es ist ja nicht ein einfacher Heimatroman, aber es ist schon sehr stark an Ort und Zeit gewissermaßen gebunden. Und natürlich, du hast dich auch dazu entschieden, ähnlich wie es ja auch in Sea Changes ist, dem Roman, den wir auch verlegt haben, auch die jeweilige Sprache zu nutzen. Also zu sagen, man baut tatsächlich Dialekt ein, der für einen Großteil der Menschen, die es lesen, ich will nicht sagen unverständlich ist, aber fremd.
Ja.
Und hier haben wir es ja auch. Ich musste mich an den Stil des Buches zunächst erstmal relativ stark gewöhnen. Mhm. Ich war mir anfangs nicht sicher, ob es mir gefällt. Und ich bin mir auch bis jetzt nicht sicher, ob es mir so sehr gefällt. Also ich bin mir generell unschlüssig, ob es mir gefällt. die Charaktere in Büchern sehr stark durch divergierende Sprache darzustellen. Sage ich vielleicht vorweg, bin ich mir immer noch unsicher, ob mir das gefällt oder nicht gefällt. Ist sicherlich auch immer eine Entscheidung, je nachdem, wie ist es umgesetzt. Mhm. Es gibt ja durchaus auch Bücher, in denen ist das so gemacht, das ist oft in Übersetzungen so, dass ein- oder zweimal diese Sprache genutzt wird. Also dass, was weiß ich, der Südfranzose in der deutschen Übersetzung dann ein- oder zweimal wie so eine Art Dialekt spricht und dann hört das auf. Einfach, ja, dass man weiß, der spricht so. Ja. Finde ich aber auch irgendwie bescheuert. Jedenfalls haben wir es in dem Buch auch. Ich weiß nicht, Volker, ob du das bewerten kannst, ob das authentisch ist. Es soll ja jedenfalls gerade bei diesen Rosenheimern, die ja als eine Art Hinterwäldler auch bezeichnet werden könnten, gewissermaßen, wenn man es jetzt negativ irgendwie ausdrücken will, aus dieser Passauer Perspektive, die sprechen ja so eine Art Bauerndeutsch irgendwie.
Ja, also was heißt
Marie ist ja Münchner.
Naja, ist erst bei Passau schon aufgewachsen, das ist nur weil man in München geboren ist. Ne?
Und auch gestorben. Ja. Aber ja.
Naja, sein Sohn ist in den USA geboren.
Gratulation an dieser Stelle. Ja.
Es ist ein bisschen schwierig, weil ich, also in meiner Wahrnehmung ist Niederbayerisch der härteste Dialekt, den Bayern zu bieten hat, abgesehen von irgendwelchen richtig gaskrank gelegenen Hinterwäldler-Dörfern in der Oberpfalz. Aber Niederbayern ist schon ziemlich hart. Und ich glaube, wenn das ein authentischer Dialekt im Buch wäre, dann könnte man es nicht mehr entziffern, weil die Leute ja wirklich wie Behinderte reden. Entschuldigung an der Stelle, aber es ist so.
Und Grüße auch.
Und ich bin mir an der Stelle gar nicht mal sicher, ob Rosenheim in Niederbayern noch liegt.
Die Rosenheim-Cops,
kennt man ja. Also Passau ist logischerweise in Niederbayern, aber es ist auch egal. Es ist wie zum Beispiel in Peaky Blinders auch, wo richtige Iren dann sagen, ja, was reden die davon, in dünnen Dialekt? Mhm. Ja, es sollen halt auch Normalsterbliche noch verstehen können. Es ist halt so, das ist wahrscheinlich bei den Rosenheim-Cops auch so, dass wenn die richtig hardcore ihren Dialekt sprechen wollen würden, ja, dann würde man es eben nicht mehr verstehen und bräuchte das Untertitel. Es ist ja zum Beispiel, wenn du mal, ich habe letztens eine Doku gesehen im SWR, wo sie irgendeinen Schweizer interviewt haben und den mussten wir natürlich neu synchronisieren, weil es nicht ging. Obwohl das ein Deutscher, also Deutsch
sprechender Schweizer war. Ja, ich weiß nicht, du musst mal darauf achten, das ist auch so ein interessantes Detail. Manchmal werden in der Tagesschau oder so oder anderen Mainstream-Nachrichtensendungen oder Dokus, wenn in Sachsen Sachen aufgenommen werden, werden da so Untertitel drunter gelegt. Das ist nämlich ein besonderes Ding in Sachsen, dass sich Sachsen extrem darüber aufregen, dass bei Ossis sozusagen immer so ein Untertitel gemacht wird, aber nicht bei Bayern oder so. Zumindest ist das eine gängige Behauptung. Ich habe es noch nicht prüfen können. Wer da mehr weiß von den Zuhörern, der mag gerne was dazu sagen. Ich wollte noch auf eine andere Sache zu sprechen kommen. Erstens, weil es schöne Schleichwerbung ist. Zweitens aber, weil es auch eine Sache ist, die man immer noch mal erwähnen darf. Es gibt ja zu Recht die Beschwerden ökologisch geprägter Menschen über den Zustand der Natur in der DDR. Und ich hatte das auch mal in einem Beitrag für die Kehre, die es aber nicht mehr gibt, nämlich zum Postwachstum. Die Ausgabe ist vergriffen. Ich weiß nicht, ich glaube, es war die 7 oder so. Geschrieben, dass es gar nicht so sehr unbedingt um den Kapitalismus geht bei der Naturzerstörung, sondern um den Wachstumszwang. Stichwort Sowjetunion. Auch die Sowjetunion hat mal auf Deutsch gesagt einen Fick gegeben auf natürliche Lebensräume, auf Natur, auf Tiere, Mensch und Natur und so weiter und so fort. Das finden wir also in den USA ganz genauso wie der Sowjetunion. Ich will darauf zu sprechen kommen, dass, wenn man jetzt bei Deutschland bleibt, die DDR immer so als Negativbeispiel herhalten muss. Ne? Also Leuna, und so. Bitterfeld und so weiter. Zu Recht wohlgemerkt. Also zu Recht, das soll jetzt nicht irgendwie beschönigt werden aus DDR-Nostalgie. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, Amerie wurde ja beim Verfassen dieses Buches angeblich geprägt von dieser ersten Ölkrise. Mhm. Ich glaube, die war 73, ja. Das Buch ist 75 erschienen. Soll heißen, ihm wurde sehr wahrscheinlich, so wie sehr vielen anderen Menschen Anfang der 70er, bewusst, dass ihre Zivilisation, sogenannte Zivilisation, die sie sich aufgebaut haben mit dem Wirtschaftswunder nach 45, gepäppelt durch amerikanische Kredite und ja, auch deutsche Arbeitskraft, darf man sagen, die Zivilisation doch irgendwie brüchig ist. Also wenn ich an meine Großeltern denke, die normale Arbeiter waren, einer Großvater hatte eine kleine Heizungsfirma mit 3 oder 4 Mitarbeitern, dann erinnere ich mich trotzdem auch in den 90ern noch an eine Art von Überfluss. Also jetzt nicht an Reichtum, aber an anständige Autos, an relativ teure Küchen, an einen guten Lebensstandard, der also bis in eine bestimmte Zeit anscheinend noch für so gut wie jeden irgendwie möglich gewesen ist. Also auch der Fabrikarbeiter bei VW, der in der Gießerei in Kassel gearbeitet hat, der hat ein richtig gutes Auskommen gehabt. Und ich glaube, in diesen 70ern wurde vielen Leuten dann spätestens dann bewusst, dass diese Zivilisation doch brüchig ist und durch ein einfaches Wegfallen banalster Ressourcen, ich meine, Öl war ja bis dahin nie ein Thema, im Prinzip zugrunde gehen kann. Und wenn man auf die BRD blickt, deswegen jetzt die Schleichwerbung in einem der neueren Kehre-Hefte, und dieses Buch passt ja auch sehr gut zum Magazin Die Kehre, nämlich den Überwucherungen 3, dem Herbstheft des letzten Jahres, gibt es eine Karte. Ich darf verraten, dass du die zusammengestellt hast, Volker, auch wenn es, glaube ich, nicht dabei steht. Verseuchtes Deutschland heißt dieser Abschnitt. Und da geht es unter anderem auch um Atommüllendlager, aber auch um Grundwasserverschmutzung, mangelnde Wasserqualität, Uranhalden und so weiter. Da haben wir also eine Karte. Und wenn man sich die mal anschaut, dann gibt es hier zwar in Sachsen, vor allem so Ostsachsen, eine ziemliche Ballung von Verschmutzungsherden.
Ja.
Aber wenn man sich das mal anschaut, wie krass auch der Westen mit Ausnahme des, ja, man kann sagen, äußersten Westens hier verschmutzt ist, also hauptsächlich hier mit Atommüll Zwischenlagern, mit aber auch Verschmutzung des Wassers, mangelnde Wasserqualität, vor allem dann hier oben Richtung Norden, im Munster, Braunschweig, Stade, da ist praktisch die ganze Karte mit mangelnder Wasserqualität ausgezeichnet.
Muss natürlich auch sagen, fairerweise, dass der Bereich zwischen Münster und Stade auch weg kann.
Ja, meinetwegen, aber ich will damit sagen, man darf nicht vergessen, dass die BRD, in der Amery dann auch groß wurde, auch absolut verschmutzt war. Also wenn man mal ältere Leute nach der Qualität beispielsweise des Rheins fragt, da konntest du nicht rein. Ne? Also das war eine Jauchegrube im Grunde genommen. Und das ist ein ganz interessantes Detail, das ich vielleicht auch für die Zuhörer, die vielleicht noch jünger sind als wir, nochmal hinzufügen wollte, dass also dieses Buch entstanden ist. Und das scheidet es eben von diesen ganzen anderen Dingen, die ich genannt habe, diesen amerikanischen Blockbuster-Szenarien,
ja,
dass der Grund anscheinend, diese Epidemie zu erfinden und dieses Buch zu schreiben, also wirklich diese Umweltzerstörung, Ressourcenknappheit, dass diese Dinge ihn wohl bewogen haben, dieses Buch zu schreiben. Und das finde ich sehr interessant. Und das ist was man sich auch nochmal, wie gesagt, vergegenwärtigen muss, wenn man es vielleicht kauft und liest, dass es hier mitunter um die Umwelt- und die Technikfrage geht.
Ja, es ist ja auch ganz interessant, dass das Motiv, das den Chef antreibt, Kühlschränke sind, nämlich die Tatsache, dass sie Kühlschränke nicht in alle Ewigkeiten mit Ersatzteilen versorgen können, beziehungsweise der Strom irgendwann fehlt und das eben sozusagen zu einer Art geopolitischen Schachzug zwingt, wo dann eben die Rosenheimer ihre Rolle zu spielen haben und dann später auch ein Reitervolk aus den pannonischen Tiefebenen, wie Ungarn, damals, ne? Schon. Ja.
Ja, genau.
Das ist interessant. Ich habe auch mal gelesen, dass Amery über die Konklusion dieser Utopien, Dystopien sehr, sehr ernüchtert gewesen sein soll, weil obwohl er eben ein Vertreter der Grünen ist, die es heute nicht mehr gibt, doch eher konservativ geprägt vielleicht, aber auf jeden Fall katholisch, dass er natürlich trotzdem ein Verfechter der liberalen westlichen Demokratie war, der sozusagen jetzt kein Faschist war oder sowas.
Ja.
Ein Ökofaschist könnte man vielleicht denken, aber es ist er nicht. Und deswegen eigentlich über diese Konklusion, dass die Gesellschaft dann wieder ins Reaktionäre zurückfällt, also die Leute sich notwendigerweise wieder in autoritären Herrschaftsformen sammeln, um sich dann gegenseitig wieder die Köpfe einzuschlagen und sich in religiösen Fanatismus vielleicht reinzusteigern, eigentlich doch gar nicht so erfreut war. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, aber es ist halt.
Aber mit der Lektüre des Buches hätte ich tatsächlich, oder mit dem Ende, wenn man da, wie gesagt, Spoilerwarnung, dass dieser Wink, dass im Grunde genommen dass der Verzicht auf die Technik oder auf diese städtische Gesellschaft eigentlich ja der Weg des Überlebens ist.
Ja.
Ist die Frage, wie das vor diesem Hintergrund zu deuten ist, weil man könnte ja durchaus sagen, dass er die Abkehr von der Technik und man muss ja fast sagen, die Hinwendung zu mittelalterlichen, naja, zumindest zu mittelalterlichen Produktionsweisen ja eigentlich als positiv darstellt dann, oder?
Ja, eben, deswegen, also man möchte mich jetzt bitte nicht auf das Zitat festnageln. Ich habe das mal vor ein paar Jahren irgendwo vielleicht gelesen, dass er das so empfunden haben mag auch vielleicht gar nicht stimmen, aber dennoch ist es natürlich aus einer westlich-liberalen Sicht schon fragwürdig, dass, ja, wir konnten die Umweltzerstörung stoppen, indem 90% der Menschheit einfach ausgestorben ist und wir uns in vorindustriellen Organisationsformen wieder sammeln. Vielleicht gut, aber diese Organisationsformen sind halt ausschließlich autoritär.
Ja,
wahrscheinlich
definitiv.
Patriarchalisch, ja. All das, was sozusagen der moderne Mensch eigentlich ablehnt. Mhm. Ne? Und vor dem Hintergrund können die das ja gar nicht gut finden. Selbst wenn man mal so einen Scheiß wie, ich kann nicht mehr zum Zahnarzt gehen, wegdenkt.
Ja, das Thema, das Grundthema ist ja ein altes. Ich glaube, dass das Thema Stadt-Land ist ja sehr präsent, wobei das ja nur, du hast es ja schon angedeutet, das sind ja nur Abziehbilder gewissermaßen für Lebensstile, auch für Weltanschauung, technische Weltanschauung, zivilisatorische Weltanschauung, bäuerlich-ländliche Verzichtsweltanschauung, das sind irgendwie so diese Themen. Und es ist dieser Dualismus, ne? Festhalten an der Moderne und dem Komfort auch, der damit zusammenhängt, oder eben gewissermaßen Rückzug ins technische Mittelalter, wenn man so will. Ja. Und kann man jetzt lange drüber diskutieren, ob es seitens des Autors da eine Wertung gibt. Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Ich meine, wir haben es hier auch mit, man muss sagen, 120, 130, 140 Seiten, je nachdem, wie viel es dann am Ende in der jeweiligen Ausgabe ist, haben wir es hier zu tun. Das ist natürlich kein 700 Seiten Klopper, wo alles bis ins Detail irgendwie ausgeleuchtet wird, sondern das kommt dann auch mit relativ kurzen Beschreibungen aus.
Er hat ja noch ein anderes Buch geschrieben.
Mehrere, oder?
Ja, das habe ich auch noch zu Hause stehen, das habe ich auch noch nicht gelesen, An den Feuern der Leiermark, wo es darum geht, dass die nach dem Sezessionskrieg die Bayern einen Haufen Söldner aus den USA anwerben, die eben so Repetierkanonen haben und so einen Scheiß, also Repetiergewehre, und damit den deutsch-österreichischen Krieg zugunsten Österreichs entscheiden können. Und daraufhin eben das Deutsche Reich nicht in seiner bekannten Form aufersteht, sondern ja so eine Art liberale Demokratie unter Vorherrschaft von Österreich und Bayern Mitteleuropa beherrscht. Da kann man vielleicht noch ein bisschen mehr rauslesen, was der Amery so gedacht haben mag. Aber das soll ja nicht Thema des Podcasts sein, weil es uns ja auch, ehrlich gesagt, scheißegal sein kann, was irgendein Autor über sein eigenes Buch denkt.
Ich fand einen Kommentar in den Amazon-Kommentaren interessant. Der war nämlich so unfassbar banal, aber trotzdem interessant. Ich habe es mal notiert. Man merkt, wie wenig Menschen sich ändern.
Ja.
Also das war einfach der Kommentar zu dem Buch. Aber der ist irgendwie trotzdem interessant, weil der Kommentar war, glaube ich, irgendwie von 2018 oder so.
Ja.
Vielleicht von irgendeiner Hausfrau geschrieben oder irgendeinem Boomer oder so, ich weiß es nicht. Jedenfalls, das war der ganze Kommentar. Und irgendwie aber schon interessant. Also, weil ein Thema, was wir jetzt anschneiden müssen, Volker, weil ich glaube, sonst sagen die Zuhörer, dass du nicht notiert hast, aber das mir noch eingefallen ist, was die Zuhörer sonst sagen, Mensch, das liegt ja doch auf der Straße, ist das Stichwort Corona natürlich.
Ja.
Das ist ja eigentlich ein Roman, eine Novelle, die hätte man vielleicht sogar in der Corona-Zeit hervorziehen können,
ja,
wenn man das gewollt hätte. Und hätte sagen können, naja, schau mal an, in diesen 2, 3 Jahren, die uns Corona beschäftigt hat, da gingen ja plötzlich auch wieder ganz andere Diskussionen los. Wie ist es mit bestimmten Rohstoffen? Beispielsweise ist es mit bestimmten Rohstoffen. Ja? Gerade das Thema Öl und Gas sind ja auch im Zuge der sogenannten Ukraine-Krise jetzt wieder ganz große Themen geworden. zum Beispiel auch, ne?
Dass die Leute wie bekloppt angefangen haben, wieder sich hier so Gaskocher und sowas ja, zu bestellen.
Während Corona, wie die Leute plötzlich angefangen haben, wieder zu hamstern.
Ja.
Scheiß aus Papier, ja, braucht man nicht drüber reden. Also Stichwort Zivilisation. Die Krone der Schöpfung ist das Scheiß aus Papier. Und die Leute haben diesen Mist irgendwie versucht, ich war total geil und habe noch bei Amazon irgendeiner Firma 30 Rollen Scheiß aus Papier irgendwie geschossen und so weiter. Und wir natürlich lange entfernt von diesen Dystopien, die hier beschrieben werden oder die ich genannt habe und von dem Buch und so weiter auch. Aber diese Brüchigkeit der Zivilisation, das ist doch eigentlich eins der spannenden Themen dieses Buches, dass es immer nur eine kleine Katastrophe davon entfernt ist, wieder in die Barbarei zurückzufallen. Also, dass diese Zivilisation auch immer nur eine ganz dünne Schicht, ja, weiß ich nicht, die ganz schöne, ganz dünne Glasur auf so einem Kuchen ist irgendwo, in der wir uns aktuell befinden, und es braucht nicht viel und du bist unten im 3 Meter dicken Teig. Ja, also ja, du bist ja wieder, so, ja. Bist wieder im Rückfall in die Barbarei, dass der Mensch sozusagen, ja, guckst dir an. Also in der Corona-Zeit haben wir die Menschen gesehen, die drauf geschissen haben und gesagt haben, ich treffe mich doch an Weihnachten mit meiner Familie und ich treffe mich auch jeden Tag mit meiner Familie, wenn ich will. Und die Leute, die eben andere angeschwärzt haben, weil sie gesagt haben, da stehen 3 Autos zu viel vor der Tür. Da sind wir dann beim Thema dieser Denunziation, was in dem Buch nicht so präsent ist. Aber wir sind relativ schnell bei diesen Grundsatzfragen, wo sich Menschen vielleicht wirklich am Essenstisch unterhalten haben. Ja, wenn mein Nachbar kein Scheiß aus Papier hat, naja, geben kann ich dem das ja eigentlich nicht, weil wir brauchen das ja selber und vielleicht verkaufen wir dem das dann für ganz viel Geld. Und ich meine, wir brauchen ja nicht drüber reden, wie viele Leute sich da gesund gestoßen haben.
Ja.
Und zwar nicht nur die ganz Großen in der Politik und Wirtschaft, sondern auch auf kleiner Ebene, was es da für eine krasse Ausbeutung gibt. Müsste man eigentlich eine Liste erstellen von Leuten, die andere ausgebeutet haben. Aber Menschen vergessen ja schnell. Und ja, so gewisse Parallelen zu dieser Corona-Zeit sind in dem Buch schon interessanterweise da.
Ja, ich glaube halt, dass das vielleicht für die kommende Generation durchaus das prägende Thema sein wird, genau wie jede Generation von Boomer bis Millennial und Zoomer ihr eigenes Überthema gefunden hat. Und es wird natürlich das Thema sein, dass diese Gesellschaft, die Boomer aufgebaut haben oder erlebt haben, die haben sie ja nicht aufgebaut, sondern nur kaputt gemacht, dass es die nicht mehr gibt.
Ja.
Also dass es, dass, ich weiß nicht, unsere Kinder werden dann auf Sachen zurückschauen und sagen, was hatte die denn damals für Kram, für Sachen und für Sicherheiten? Das kennen wir gar nicht mehr, weil es für die nicht mehr selbstverständlich sein wird. Und das ist ja sozusagen auch der Grund, also jetzt mal meine profane, nicht statistikbasierte Analyse, die zu diesem Boomer-Meltdown geführt hat. Die Tatsache, dass die jetzt irgendwie während Corona auf die Straße gegangen sind oder bei der AfD sich ausschimpfen, dass die jungen Leute keinen Bock mehr auf Arbeiten haben, dass diese Welt, die sie kennen, gerade auseinanderbricht.
Also ich finde, dass wenn man 2 Jahre nicht nach Hurghada fliegen darf mit dem Billigflieger aus Berlin, dann ist das schon ein ziemlicher Einschnitt ins persönliche Leben.
Volker. Ich glaube absolut, dass diese Leute das so empfinden. Das ist ja
das Schlimme. Das ist ja das Schlimme an der Sache. Also unabhängig davon, dass ich jetzt nicht die Corona-Politik der Regierung loben will, aber ja, also der Verlust lebenswichtiger Rohstoffe ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte als dieser Komfortverlust. Das ist aber durchaus auch ein Thema in dem Buch, finde ich, weil neben den wirklich interessanten Sachen, also zum Beispiel, das habe ich mir auch noch notiert, die Salzfundorte sind ja auch ein Thema.
Ja.
Also Haltbarmachung, ne? Ja. Der Kampf um Salz. Fand ich ganz interessante Geschichte, wo man heute vielleicht gar nicht drauf kommen würde. Und auch der Wissensverlust. Das ist zum Beispiel auch ein Thema in diesem Book of Eli. Ja, Spoiler, das Buch ist die Bibel.
Mhm.
Also das ist in dem Film grundsätzlich ganz interessant, obwohl der sehr, sehr stumpf ist. Denzel Washington ist natürlich auch ein cooler Typ, der dann als Blinder so mit so einem Schwert irgendwie alle niedermetzelt. Aber trotzdem interessant, der Verlust von Wissen. Also wen interessieren noch, für einen Verleger nicht ganz so gut, aber wen interessieren noch Bücher, wenn die Welt untergeht, so gefühlt, ja? Also wenn alles zugrunde geht, dann braucht keiner mehr ein Buch. Aber dann gibt es eben doch Leute, die sagen, ey Mensch, wir verlieren das Wissen von paar tausend Jahren, die Weltklassiker und so weiter.
Schnell 15 Höver Europapark-Portal ordern, damit dieses genau. Wissen überliefert wird.
Ja, nee, aber das ist auch so ein Thema. Also Wissensverlust ist ja hier auch, hier geht es dann hauptsächlich in dem Buch ja zum Beispiel um die Reparatur von Maschinen.
Ja.
Also wie, ist ja auch ein spannendes Thema, ne? Also wer kann heute noch ein Auto, wer kann modernes Auto reparieren?
Ja.
Das ist dann natürlich was wert.
Ja.
Das ist natürlich der King, ne? Und nicht mehr die, wenn man jetzt mal Klischees bedienen will, die Börsenhaie. Ja. Genau, aber das ist also unterm Strich, würde ich sagen, vom Grundsetting und von diesem Dualismus, der da aufgebaut wird, jetzt erstmal nichts unfassbar Kreatives.
Ja.
Also man sagt, wow, was hatte der für eine wahnsinnige Idee.
Mhm.
Aber mir hat das Buch gefallen und ja, es war was anderes. Also es war irgendwie wie Fallout in bayerisch-deutscher Manier. Also
ja.
Es ist spaßig zu lesen. Es regt, wenn man diesen blöden Spruch benutzen will, zum Lesen, zum Nachdenken an über gewisse Dinge.
Ja.
Und ich würde eigentlich schon sagen, dass man es empfehlen kann.
Ja.
Hat mich jetzt auch nicht überrascht, dass du es genommen hast.
Wieso?
Naja, also weil, also das Buch als solches hat mich als Vorschlag schon überrascht, weil ich natürlich vorher nicht wusste, was es war.
Ja.
Aber es passt, denke ich, ganz gut zu den Themen, mit denen du dich beschäftigst und die vielleicht ein Stück weit sogar bei Ins Blaue irgendwie eine Rolle spielen durchaus.
Ja, tatsächlich hatte ich diese Idee mit dem, ach, du kannst ja übrigens auch im Dialekt schreiben, wo ich ja gar keinen Dialekt spreche.
Ja.
Tatsächlich von diesem Buch. Also das ist das einzige Buch, das mir in Erinnerung geblieben ist, in dem Dialekt gesprochen wird. Mhm. Ich lese auch nicht so ein Volker Klüpfel schwäbischer Lokalkrimi-Zeug,
ja.
Obwohl das eigentlich witzig wäre. Aber da bin ich tatsächlich ursprünglich mal drauf gekommen. Das ist mir tatsächlich da auch im Hinterkopf geblieben, weil ich fand es in dem Buch so ein bisschen grotesk. Es hat ja immer diesen, ich musste auch immer an Der Herr der Ringe denken, in der Ausgabe, na, von dem Übersetzer, der mir gerade nicht einfällt.
Kriege. Ja.
Mit diesem Chef und so, immer diesen.
Naja.
Es wirkt halt immer sehr, sehr deplatziert, wenn in einer Welt, die du eher als mittelalterlich empfindest, und das ist ja in Der Untergang der Stadt Passau auch so ein bisschen so, die Leute sich dann mit Chef anreden und so, das hat immer so einen 70er-Jahre-Charme von so. Da gab es zum Beispiel auch so Stilblüten wie die Volksbibel, wo die Bibel in so peinlichem Jugenddeutsch übersetzt haben von Leuten, die keine Jugendsprache reden.
Ja, ja.
Frag mich, wann das mal in einem rechten Verlag wieder auch so gegraben wird, so als Versuch.
Mir würde da einer einfallen, aber
der Jung Europa Verlag.
Nein, den meinte ich nicht, aber
ja, aber das ist so. Es ist so ein bisschen abstrus natürlich, dass so verschiedene Sachen dann versucht werden zusammenzubringen und sich darüber zu unterhalten. Man merkt ja auch dem Buch an, dass da sehr, sehr viele Themen drin stecken, die man wahrscheinlich auf 1000 Seiten noch hätte ausbreiten können.
Naja,
wäre vielleicht interessanter gewesen. So ist es halt, wie Amari selbst geschrieben hat, eine Fingerübung.
Mhm.
Wie vielleicht auch dieses Oblomov-Buch auch, wo es mehr darum geht, eben diese Gesellschaft zu beschreiben, unabhängig davon, ob die auch funktionieren kann.
Naja, bei Oblomov, du hast es ja gesagt, wer das Buch nicht hat, gibt's, also haben wir rausgebracht, auf jungeuropa.de kann man es kaufen für 15 Euro von Guillaume Fay. Und das Interessante da ist ja, das muss man vielleicht dazu sagen, eigentlich ist das ja nur der Anhang zu seinem Buch Archäofuturismus, was es ja auf Deutsch nicht gibt.
Ja.
Wo er ja tatsächlich versucht, also sachlich, es ist gewissermaßen ein Sachbuch, könnte man sagen, ein Konzept darzulegen.
Ja.
Und das ist ein literarischer Anhang, also praktisch nur so eine Art literarische Form, kurzweilige literarische Form dessen, was er ausführlich zuvor beschrieben hat. Und die Besonderheit ist da aber, glaube ich, dass er ja das als sehr positiv darstellt. Also Fay ist ja immer davon ausgegangen, dass die Welt tatsächlich an multiplen Krisen zugrunde geht. Benedikt Kaiser hat ja die Konvergenz der Krisen so ein bisschen dieser Linie von Fay entnommen, also als Begriff, dass sozusagen verschiedenste Krisen sich gegenseitig verstärken und zum Untergang führen. Bei Fay war das natürlich vor allem die ethnische Frage. Ja. Er war ja ein, das darf man glaube ich so klar sagen, ganz brutaler Moslem-Hasser. Ja. Also man muss wirklich den Begriff Moslem-Hasser verwenden, der dann ja auch ganz, ganz verrückte Israel-Fanatismus entwickelt hat.
Also ein bisschen Neokon.
Ja, eins seiner letzten Bücher hieß ja auch La Guerre Raciale Civile oder irgendwie sowas, schlag mich tot, also der Rassenbürgerkrieg übersetzt irgendwie. Mhm. Weiß ich nicht, ob das jemals übersetzt wurde und ob das in Deutschland überhaupt verlegbar ist. Da geht es praktisch so um diesen Counter-Jihad der Ära World Trade Center irgendwie, ja. Und interessant aber trotzdem bei Guillaume Fay ist, das muss man sagen, dass er immer die ökologischen Probleme sehr krass erkannt und formuliert hat. Also sogar so weitgehend, dass er auch ein Anhänger war, sage ich mal, dieser klassischen CO2-Theorie. Also zu sagen, es gibt eine Klimaerwärmung, die nahezu ausschließlich vom Mensch erzeugt wird und die zum Untergang der Welt führen könnte.
Ja.
Also er war da, war da sehr unkritisch. Obwohl ich das jetzt nicht negativ meine. Ich meine nur grundsätzlich unkritisch gegenüber so einer Mainstream-Umwelttheorie.
Ja.
Und dieses Buch, dieses Oblomov-Buch, das zeichnet ja diese neue Gesellschaft als sehr positiv. Also die fahren ja dort mit so einem Hochgeschwindigkeitszug, der ja auch auf dem Cover, wir haben das ja auf dem Umschlag sehr gut dargestellt, möchte ich meinen, war auch unser erstes Buch in diesem, das heißt Comic-Stil, in diesem Zeichenstil, wo ja dieser Hochgeschwindigkeitszug fährt. Und du siehst gleichzeitig, wie dort so ein, Art Cowboy auf dem Pferd sitzt.
Hm.
Und er zeichnet ja eben dieses Bild von, Gesellschaften, die sich freiwillig, mehr oder minder freiwillig dazu entschieden haben. Die einen leben halt in einem absoluten Hochtechnologie-Zeitalter, also viel weiter voraus, als wir heute sind. Und die anderen sind sehr glücklich mit ihrem Landleben. Und das passt auch ganz interessant, Volker, noch zu dem Buch, was ich ja vorgeschlagen hatte, nämlich Planet Magnon, wo wir ja auch diese Kollektive, das kommt mir jetzt erst, wo wir auch diese Kollektive haben, die sich ja auch freiwillig dazu entschieden haben, entweder in bäuerlichen, naturalistischen Gesellschaften zu leben und die anderen eben in so Hochtechnologie-Zeitaltern. Aber es ist da halt immer als positiv dargestellt. Also es ist gut so, dass es die Bauern und die Barbaren gibt, die man auch so lässt, die sich vielleicht den Schädel einschlagen. Und es gibt halt die Typen, die leben halt in irgendwelchen Hochhäusern und irgendwie koexistiert das problemfrei. Was ist ja in dem Buch nicht so.
Das ist halt der wesentliche Unterschied, dass Fay eine Tradition vielleicht anknüpft, die man als zutiefst modern eigentlich bezeichnen könnte, nämlich, dass es auch immer eine technische Lösung für externe Probleme gibt. Mhm. Und Amari und
da Hallo, Micha Schäfer.
Kommt immer das katholisch-traditionalistische Regressive raus, glaubt es eben nicht. Also auch die Leute, die sich der Technik zunutze machen, und es ist ja der Chef und die Stadt Passau, die noch Strom haben, die noch Maschinengewehre haben, die noch Fahrzeuge haben, auch die wissen, dass das alles ein Ablaufdatum hat. Das ist eben so, kann man sagen, christlich konnotiert. Also alles geht sowieso den Bach runter das wird alles nicht halten. Und da müssen wir eben sozusagen eine Lösung für finden. Und die Lösung ist eben dezidiert nicht technisch.
Ja, das ist halt klassisch reaktionär gewissermaßen. Also genau, zu sagen
Ist ja zum Beispiel bei Tolkien auch so. Das Grundthema.
Genau, aber es muss nicht zwingend christlich geprägt sein. Also sozusagen die Grunderkenntnis zu sagen, die Probleme der Technik lassen sich nicht noch mit mehr Technik lösen. Also zu sagen, wir sind totale Ferkel und wir verschmutzen jetzt den ganzen Planeten.
Ja.
Und jetzt müssen wir halt nur das Gerät erfinden, was halt, was weiß ich, die Weltmeere, irgendein Gerät, was aus Plastik Gold macht. Und dann lassen wir das übers Meer gleiten und dann sind die ganzen Plastikflaschen halt weg.
Genau.
So, das ist ja die klassische Lösung, Elon Musk-mäßig. Ja, wir müssen einfach nur irgendwas erfinden und noch schlauer und noch besser und noch klüger werden. Und dann erfinden wir den geilsten Atomreaktor der Welt und der macht gar keinen Dreck mehr.
Ja.
Und dann können wir halt alle so viel Strom verbrauchen, wie wir wollen. Anstatt zu sagen, ja gut, vielleicht sind wir komplette Vollidioten. Vielleicht sollten wir mal überlegen, nicht zu leben wie die Hausratten. Aber das wäre halt der klassisch, sagst du richtig, da ist Amery eigentlich auf einem klassisch reaktionären Standpunkt. Ob der jetzt christlich konnotiert ist, gut, das kann man aus der Vita sicherlich irgendwie erschließen. Aber das würde ich jetzt nicht sozusagen als christliche Besonderheit begreifen wollen, sondern das ist halt auch, ja, das ist im Grunde genommen ein reaktionärer Wesenszug, den du geprägt durch den Chefredakteur Jonas Schick ja auch in der Kehre findest. Also zu sagen, ja, weniger ist mehr, um es mal ganz bescheuert auszudrücken, ja.
Naja, es gibt ja diese, ich hatte es mal bei Tolkien gelesen, eben diese beziehungsweise in der Sekundärliteratur eben diese christliche Theorie von, du weißt, dem goldenen Zeitalter, dem silbernen Zeitalter, dem bronzenen Zeitalter, dem eisernen Zeitalter. Aber die gibt es natürlich auch, denke ich mal, in anderen mythologischen Texten. Aber zum Beispiel ist es halt evident, dass es halt bei Tolkien eben das beherrschende Element ist, also dass du dich sozusagen in einem Zeitalter des Verfalls befindest und du kannst diesen Verfall nicht stoppen. Es gibt sozusagen keine technische Lösung, keine ideelle Lösung, sondern, und das ist ja die katholische Lösung, möchte ich sagen, eben auf das Leben danach sich vorzubereiten in diesem Iron Age.
Und siehst du das in dem Buch auch?
Schwierig, dafür ist es zu kurz und der religiöse Anteil ist dann doch eher gering, würde ich sagen. Also man weiß ja nicht, inwiefern jetzt die Rosenheimer tatsächlich dem katholischen Glauben anhängen und es wird eben nur durch diese äußere Handlung so ein bisschen nahegelegt, dass die so eine Art Erzbischof dann wählen werden oder finden werden, die eben in so einer Art Feudalismus dann wieder wie der Vatikan im Mittelalter.
Man könnte das ja auch durchaus religionskritisch lesen, ne?
Ja, wahrscheinlich, ja.
Also man könnte auch sagen, ja, ein neues Zeitalter ist eingetreten und die erfinden sich jetzt ihr eigenes neues Christentum.
Ja.
Könnte man ja auch sagen. Was ja wiederum bedeuten würde, dass es keine Schrift Gottes, sondern eine Schrift des Menschen ist.
Ja.
Aber ich glaube, das lässt sich aus der Biografie von ihm, glaube ich, nicht unbedingt erschließen.
Ja.
Dass das jetzt als religionskritisches Element gemeint ist. Wie auch immer, ich glaube, lieber Volker, interessantes Buch. Wie gesagt, wer es erwerben möchte, der kann das, und das empfehle ich, antiquarisch tun. Eine der älteren Ausgaben anscheinend ist die bessere Wahl, irgendwo zu kaufen. Ansonsten, wer sich grundsätzlich für dieses Thema interessiert, greift auch gerne zur Kehre, unserem Umwelt- und Naturmagazin, das es mittlerweile auch im Netzladen von Jung Europa gibt, als eigene Kategorie. Die Kehre, da findet man alle verfügbaren Ausgaben. Vielleicht, wo wir gerade über das Thema gesprochen haben, die aktuellste Ausgabe Christentum und Ökologie beschäftigt sich eben auch mit Themen, die man zumindest teilweise in der Untergang der Stadt Passau findet. Ansonsten, interessanter Vorschlag, Volker, habe ich mich drüber gefreut, auch wenn es ein bisschen gedauert hat, dass wir das Buch jetzt besprochen haben.
Ja.
Und vielleicht nochmal zum Abschluss, für die Zuhörer, die tatsächlich bisher gekommen sind, das sind natürlich alle, der Hinweis. Wir werden auch ein Buch besprechen, es wird ein bisschen dauern, aber wir werden auch ein Buch besprechen, das ihr vorgeschlagen habt oder jetzt auch noch vorschlagen könnt. Am besten, ihr schreibt es auf unserer Internetseite, also dem WordPress-Blog podcast.jungeuropa.de in die Kommentare. Unter diesen Podcast, ihr könnt es aber auch in den sozialen Medien, wo wir den Podcast hier posten werden, drunter schreiben, da ist die Chance etwas höher, dass wir es übersehen. Und ich wiederhole, wir lesen Literarisches im weitesten Sinne.
Ja.
Novellen, Romane, bitte keine Gedichte, die werden aussortiert werden. Bitte postet keine Sachbücher, nein, wir wollen weder ein neues Jung-Europa-Buch, noch das Buch von Martin Sellner, noch irgendwas anderes in diese Richtung besprechen. Wir wollen über Literatur sprechen. Schlagt uns was vor, vollkommen egal, ob antiquarisch oder neu. Wichtig wäre nur, dass man es irgendwie kaufen kann. Also vielleicht nicht für 700 Euro ein Exemplar im Internet. Außer ihr wollt es uns schenken, kein Problem.
Ja.
Das Schlusswort gehört dir, Volker. Du hast das Buch vorgeschlagen.
Hört Atlanta in Codex, diese Band ist sehr gut. Und danke, Philipp, für den Hinweis, dass dieses Jahr 2013 eine besondere Relevanz hat. Das habe ich erst jetzt verstanden, denn das Atlanta in Codex-Album, auf dem sich das Lied Der Untergang der Stadt Passau befindet, ist im Jahr 2013 erschienen. Vielen Dank.
Sehr gerne an dieser Stelle, Volker. Mach's gut.
Bis dann.